Gut, ich möchte gerne mit Gebet starten. Treuer Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, dass es du bist, nicht deine Religion, keine guten Werke, nicht unsere Fassade, die wir aufsetzen wollen. Danke, Herr Jesus, hast du es vollbracht, vollständig am Kreuz. Danke, Herr, für dein Blut. Danke, Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem lebendigen Gott. Danke, Herr, dass wir Gemeinschaft haben dürfen unter Christen und dass wir jetzt hier sein dürfen. Bitte segne dein Wort, segne die Gemeinschaft, sei du mitten unter uns. Ich bete das alles in deinem Namen, Jesus Christus. Amen. Amen. Gut, bevor ich zum eigentlichen Wort komme, möchte ich etwas sagen über die Weihnachtsgeschichte, die ich verpasst habe letzte Woche, weil ich krank war. Ich möchte ein paar Gedanken, also drei Gedanken daraus nehmen. Und der erste Gedanke, bevor ich dann zum eigentlichen Text komme, ist in Jesaja 7 und Jesaja 9. Bitte schlagt auf, Jesaja 7. Zuerst Jesaja 7, Vers 14, auf der Seite 938. Darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben, siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie heißen Immanuel. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Und wenn ich jetzt drei Gedanken aus der Weihnachtsgeschichte nehme, möchte ich die natürlich anwenden für das kommende Jahr. Und der erste Gedanke ist, Gott ist mit uns. Wir sind nicht alleine. Ich habe jemanden getroffen vor den Weihnachten auf der Straße, eine Frau, die sagte, ich habe keine Hoffnung in der Menschheit. Da habe ich gesagt, ja, ich auch nicht. Der Mensch ist das, der Abschaum der Schöpfung, ja, das denke ich manchmal auch. Aber es gibt auch keinen Gott, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, ja, dann haben sie ja keine Hoffnung. Wo ist die Hoffnung in dieser Welt? Aber worauf hoffen wir? Auf ein besseres Politiker, Medikamente, Erfindungen, Technologie? Unsere Hoffnung, unser Trost ist, wir sind nicht allein. Gott ist mit uns. Ich kann euch nicht sagen, was geschehen wird mit der Welt. Wer wusste in 2020, dass eine Seuche kommt? Wer wusste in 2022, dass ein Krieg in Europa kommt? Ich weiß nicht, was passieren wird in diesem Jahr. Aber ich weiß, Gott ist mit uns. Ich weiß, ich meine, diese Geschichte ist einfach wunderbar, Weihnachten. Gott wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Was für ein Zeichen von Hingabe, dass er zu uns kommt, zu uns Sündern. Wenn du das nicht verstanden hast, wo ist deine Hoffnung? Weißt du, ich sehe es nicht in der Welt. Ich habe keine Hoffnung für die Zukunft, wenn du Gott rausnimmst. Wir Menschen werden uns nicht retten. Wir schaffen es nicht. Wir sind, alles, was wir produzieren, ist Krieg, Lügen, Geiz, Neid, Zorn, Hass, Scheidungen. Das produzieren wir. Was für eine Hoffnung. Lieber Christ, 2023, Gott ist mit dir. Er wohnt in dir. Er darf in dir Gestalt annehmen. Vergiss deine Hoffnungen auf andere Dinge. Hoffe auf den lebendigen Gott. Das ist der erste Gedanke. Also in Jesaja finden wir natürlich in Jesaja 9, Vers 6 auch die andere Stelle. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Welches Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt wunderbar, Rat, Kraft, Held, ewig Vater, Friedefürst. Das ist unser Gott, das ist sein Name. Gott mit uns. Der zweite Gedanke, wenn wir dann zu Lukas 2 kommen, Weihnachtsgeschichte, einfach nur schnell rausgenommen und für dieses Jahr, eine Anwendung für das neue Jahr. Ihr kennt die Geschichte und wir lesen in Vers 6 Maria und Josef, sie müssen nach Bethlehem, sie müssen dort sich registrieren lassen, geht auch um eine Steuerfrage, es ist eine Sache des Römischen Reiches, dass alle Menschen gezählt werden an ihrem Geburtsort. Sie gehen nach Bethlehem, wir lesen, und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Es heißt Johannes 1, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und als er geboren wurde, fanden sie keinen Raum in der Herberge. Und ich denke, was wir rausnehmen können, den Gedanken ist ganz einfach, wir brauchen mehr Raum für Jesus in 2023. Oder du machst dir Hoffnung und du hast Pläne, du denkst, dies und jenes will ich machen, oder ich hoffe, dass hier die Plätze voll werden. Wen interessieren die Plätze, die voll werden? Was ist mit den Plätzen, die besetzt sind? Was ist mit dem Raum? Gibst du Jesus den Raum 2023? Hat er nicht mehr Raum verdient in deinem Leben? Oder? Das ist die große Frage. Der dritte Gedanke ist Herodes in Matthäus 1. Wenn wir da nochmal zurückgehen, dann sehen wir, dass die drei Weisen, nicht drei Weisen, sind Weise aus dem Morgenland, die kamen, um den neugeborenen König der Juden zu sehen. Matthäus 2 ist die Geschichte, kurz nach der Geburt von Jesus. Und wir müssen nicht die Geschichte alles lesen, aber sie begegnen Herodes und er ist erstaunt darüber, dass sie den neugeborenen König der Juden suchen. Und er lässt forschen. Er will es wissen, er lässt die Schriftgelehrten, Hohenpriester forschen. Was hat's dran? Was ist da dran? Und dann sagt er, komm zurück, aber sie kommen nicht zurück, nachdem sie Jesus gefunden haben. Und was macht er? Er lässt alle Kinder töten. Alle unter Zweijährigen in Bethlehem lässt er töten. Warum? Warum macht Herodes das? Er war überzeugt, dass es so ist. Er dachte nicht, es ist eine Fabelgeschichte. Er wusste, es ist so. Ich weiß, in der Welt wissen viele Menschen, dass es nicht mehr lange gehen kann, dass es ein Gericht gibt. Das heißt nicht, dass sie sich bekehren. Ich habe ein Buch gelesen über Atheismus. Da geht es um die schlauesten Köpfe der Welt. Und einige der christlichen Wissenschaftler sagen, es geht nicht um Intelligenz. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Sie haben so viele Lücken in ihren Theorien. Sie füllen die Lücken mit dem Willen. Es darf nicht so sein. Am Ende ist es immer der Wille vom Mensch. Ich will ja gar nicht glauben. Aber Herodes glaubte, dass was dran ist. Und sein Glaube hat sich in Taten gezeigt. Er ließ alle Kinder töten. Wisst ihr warum? Er wollte nicht, dass ein anderer auf seinem Thron regiert. Nimm diesen Gedanken mit. Wer regiert deinen Thron 2023? Wer sitzt auf deinem Thron? Wer herrscht in deinem Leben? Geht nicht um all die Sachen, die wir uns erhoffen, Gesundheit und ja, all diese Dinge, die wir ändern wollen in 2023. Die Frage ist, hast du Raum für Jesus? Wir singen das Lied. Hast du keinen Raum für Jesus? Für alte Dinge schon, oder? Jeder darf die Hand aufstrecken, das betrifft mich gewaltig. Für alte Dinge schon. Schenk Jesus mehr Raum in deinem Leben für 23. Und lass ihn deine Hoffnung sein, weil Gott ist mit uns. Und das dritte ist, lass ihn regieren auf deinem Thron. Einfach drei Gedanken. Ich möchte aber jetzt zum eigentlichen Text kommen für heute. Und es ist eine ganz bekannte alte Geschichte, die ich auch schon gepredigt habe. Ich denke, es passt für vielleicht 2022 und jetzt auch 2023. Kommt zu Jona. Jona auf der Seite 1232. Prophet Jona im Alten Testament. Seite 1232. Wir lesen die ersten drei Verse. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: und sprach: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige drinnen, denn ihre Bosheit ist heraufkommen vor mich. Aber Jona machte sich auf und floh vor dem Herrn und wollte aufs Meer und kam hinab gegen Jaffa. Und da ein Schiff fand, das aufs Meer wollte fahren, gab er Fährgeld und trat da rein, dass er mit ihnen aufs Meer führe vor dem Herrn. Warum sage ich, trifft das vielleicht zu? Jeder von uns in irgendeinem Bereich in seinem Leben trifft diese Geschichte zu. Wir haben einen Auftrag bekommen. Wie siehst du in Vers 2? Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige drinnen, denn ihre Bosheit ist heraufkommen vor mich. Einen einfachen Auftrag, nicht die Frage warum, nicht wie, mach einfach. Hast du einen Auftrag bekommen? Du hast einen Auftrag bekommen, das Evangelium zu predigen. Du hast auch vielleicht ganz persönlich einen Auftrag bekommen. Aber was passiert? Was machen wir oft? Wir fliehen. Wir fliehen vom Herrn. Und wohin gehen wir? Wir gehen irgendwo hin, wo wir nicht hin sollten. Mit Menschen, wo wir nicht sein sollten. In einer Gemeinschaft, in der wir nicht sein sollten. Und dann, was passiert? Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und hub sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jegliches zu seinem Gott und warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Ein schlafender Fisch. Offenbar sind wir schlafend. Wir sehen nicht die Gefahren, die um uns sind. Und wir weigern uns, das zu tun, was wir tun sollten. Und wir gehen dorthin, wo wir gar nicht sein sollten und auch gar nicht sein wollen. Mit den Leuten, die wir gar nichts zu tun haben. Was war mit Petrus, als er den Herrn verleugnete? Er war in der Gemeinschaft mit den Feinden, am fremden Feuer. Und er weinte bitterlich. Das war das Resultat von fremder Gesellschaft. Er hat Geld ausgegeben und ist ins falsche Schiff gestiegen, in die falsche Richtung. Und es kommt alles falsch. Weißt du, wir denken oft, ja, man muss nicht zu extrem sein als Christ. Es gibt doch einen Zwischenweg, ein alternatives Christentum. Es gibt auch einen Weg, wo ich so ein bisschen Welt und ein bisschen Jesus habe und das wird auch funktionieren. Aber ich sage es dir aus Erfahrung, es geht nicht. Es geht nicht. Weißt du, der miserabelste Mensch ist nicht der Gottlose. Ja, da gibt es viele traurige, kaputte Menschen unter den Gottlosen. Aber ein Christ außerhalb vom Willen Gottes, außerhalb von der Gemeinschaft mit dem Herrn, in Rebellion zum Auftrag, den er gefasst hat, ist ein miserabler Mensch. Er ist nicht glücklich. Weil er ist tief zerrissen, viel mehr als der Gottlose. Sein Geist sagt, du solltest das nicht tun. Und wie oft sind wir so? Ich sage deshalb aus Erfahrung. Wir kämpfen oft gegen diesen einfachen Auftrag. Ich rede nicht alleine vom Evangeliumsauftrag. Du hast ganz spezifisch vom Herrn etwas bekommen im Jahr 2022. Und weißt du, was du damit gemacht hast? Du bist in ein anderes Schiff gestiegen, in die falsche Richtung und hast einfach gesagt, nicht ich, nicht jetzt, nicht hier, ich will das nicht tun. Und was hat es dir gebracht? Sei ehrlich, was hat es dir gebracht? Bist du glücklich? Bist du vorwärts gekommen? Nein. Nein. Weißt du, der Herr ist nicht so, ja, weißt du, Jona, du bist ganz besonders und ich werde dich mit... Nein, er gibt einfach einen Auftrag. Predige die Predigt, die ich dir geben will. Mach es einfach. Mach es einfach. Aber er flieht, er rebelliert. Er bringt sich selber in Gefahr und andere Menschen. Ich meine, was haben wir gelesen? Vers 5. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien ein jegliches zu seinem Gott und warfen das Gerät, das im Schiff war, ins Meer, dass es leichter wird. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Also hier sind Menschen, die bekommen Ärger, Probleme, obwohl sie nichts damit zu tun haben. Weil sie mit jemandem zusammen sind, der rebelliert gegen Gott. Der weigert sich, das zu tun, was er müsste. Und er bringt andere in Gefahr. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an, ob vielleicht Gott an uns gedenken wollte, dass wir nicht verdürben. Und einer sprach zum anderen, kommt, Wir wollen losen, dass wir erfahren, um welches Willen es uns so übel gehe. Und da sie losen, traf es Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns, warum geht es uns so übel, was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, Gott vom Himmel, welcher gemacht hat das Meer und das Trockene. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du denn solches getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Menschen sind nicht dumm. Auch Menschen ohne Jesus fragen sich, warum leide ich? Wo ist das Problem? Sie beginnen eine Analyse zu machen und sagen, irgendwo muss das Problem sein. Aber weißt du, wir Christen können oft so blind sein und suchen links und rechts und beim Bruder und bei der Schwester nach dem Problem. Bis wir verstehen, wir sind das Problem. Bis wir mal ehrlich sind. Nimm dir doch vor, 2023. Die Problemanalyse bei dir zu beginnen, dort zu beginnen. Könnte ich das Problem sein? Was ist das Hindernis? Was hindert es denn? Was hindert es in deinem Leben? Wo ist der Punkt? Wo ist das Problem? Wo kann Gott nicht durchkommen? Wo schenkt dir den Segen nicht? Wir müssen doch ehrlich sein. Wir müssen nicht sagen, Herr, ich gebe dir 80% von meinem Leben, aber ich wundere mich, dass in diesen 20%, die ich für mich halte, das Problem steckt. Das Hindernis, die Blockade. Willst du nicht den Segen haben? Da gibt es Leute, die haben finanzielle Probleme. Aber ich frage, gibst du deinen Teil für den Herrn zuerst? Bevor du den Herrn fragst, kannst du mein Problem lösen. Oder ist vielleicht das Problem, dass der Segen nicht kommt? Wer ist ehrlich? Wo ist dieser Mantel begraben in deinem Leben? Weißt du, wir haben so einfach, um andere zu beschuldigen. Wir sehen es ja immer, wir sind super Analytiker. Ich sehe genau das Problem, ist du, aber wir vergessen uns selber. Das Problem war Jona. Offensichtlich. Und andere leiden. Andere leiden. Schau, wie es weitergeht. Vers 12. Oder Vers 11. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass uns das Meer stille werde? Denn das Meer fuhr ungestüm. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werfet mich ins Meer, so wird euch das Meer stille werden. Denn ich weiß, dass solch groß Ungewitter über euch kommt, um meinetwillen. Jona ist ehrlich. Er versteht, ich bin das Problem. Hey, willst du eine Änderung in deinem Leben, dann musst du das verstehen. Ich muss es ändern. Ich bin's. Du kannst nicht ändern, was bei anderen zu ändern ist. Die Entscheidungen, die sie treffen müssen, kannst du für sie nicht treffen. Du kannst nur deine Entscheidungen treffen. Und die Leute trieben, dass sie wieder zu Lande kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer fuhr ungestüm wider sie. Also zuerst wollen sie nicht ihn loswerden. Sie kämpfen weiter mit eigenen Mitteln, wie wir auch. Ich muss das Problem im Griff kriegen, ich muss mehr kämpfen, ich muss das machen. Wie wir gelesen haben, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber wir vergessen das, wir sollten besser das Problem lösen, anstatt zu kämpfen. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, auf einmal beten sie zum wahren Gott, zum Herrn. Ach Herr, lass uns nicht verderben, um dieses Mannes Seele willen und rechne uns nicht zu unschuldig Blut, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da stund das Meer stille von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und taten dem Herrn Opfer und Gelübde. Ihr kennt diese Geschichte, ich habe auch darüber gepredigt, aber nimm es verbildlicht. Sie mussten den Jona über Bord werfen. Sie mussten Jona loswerden. Und die Frage an dich ist, was ist dein Jona? Was ist der Jona in deinem Leben? Was ist, dass es aufhält? Was ist, dass es so schwierig macht? Ja, wir haben unsere Schwierigkeiten. Wir haben Angriffe, wir haben Probleme. Aber du weißt genau, es gibt gewisse Dinge, die kommen nicht vorwärts, weil ich es nicht gelöst habe. Was ist der Jona in deinem Leben? Wir können nicht Jesus nachfolgen und alles ins Gepäck nehmen. deine Süchte, dein Geiz, dein Neid, Pornografie, Zigaretten, was auch immer, Alkohol. Du nimmst alles mit und der Herr sagt, aber das ist ein Problem, so geht's nicht. So können wir nicht fahren, wir haben Sturm um uns und du solltest das Zeugs über Bord werfen. Frag dich selber, was ist der Jona in deinem Leben für 2023? Damit der Herr vollen Segen schenken kann. Wer will nicht vollen Segen? Ich möchte Netto-Segen. Wie wäre es mit Brutto-Segen? Wie wäre es mit vollem Segen? Wie wäre es mit hundertfältig? Wer will das nicht? Wer will nicht den ganzen Raum für Jesus hergeben? Also ich brauche ja nicht mehr Leute. Aber es wäre nicht schlecht, wenn sich ein Paulus bekehren würde. Das ist ganz einfach. Paulus war ein ganz normaler Mensch. Er hat einfach den Raum Jesus gegeben. Das kannst du auch. Jeder von uns. Jeder kann genutzt werden durch den Herrn. Wir müssen es nur wollen. Was ist der Jona in deinem Leben? Gut, sie machen es und als sie es gemacht haben, da stund das Meer stille. Wir kennen die Geschichte im Neuen Testament. Jesus hat den Sturm gestillt. Das geschieht nur durch ein übernatürliches Eingreifen von Gott, vom Himmel und Erde. Sonst wird nie ein Sturm sofort beendet. Das gibt es nicht. Aber hier schon. Also werf deinen Jona über Bord und der Sturm wird auf. Und jetzt lesen wir weiter. Wir kennen natürlich die Geschichte in Kapitel 2. Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Bauch der Hölle und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten im Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich gedachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an mein Leben. Die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen. Die Erde hatte mich verriegelt ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Herr, mein Gott, da meine Seele bei mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinem heiligen Tempel. Die da halten über dem Nichtigen verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dankopfern mein Gelübde will ich bezahlen, dem Herrn, dass er mir geholfen hat. Und der Herr sprach zum Fisch, und derselbe speite Jona aus ans Land. Der Herr kann einen einfachen rebellischen Propheten aus dem Bauch von einem Wal retten. Geht's noch spezieller? Kann er dir helfen, wenn er Jona helfen kann? Gibt es einen Moment in deinem Leben, wo es so düster ist wie im Bauch vom Walfisch? Er redet von der Hölle. Wir sehen das Bild, offensichtlich das Bild von Jesus Christus im Bauch der Erde. 3 Tage, 3 Nächte, das ist genau das Gleiche. Aber wenn er Jona helfen kann in einer hoffnungslosen Situation, kann es bei dir? Amen. Und weißt du, was das Schöne an dieser Geschichte ist, die Details? Vor Vers 11 ist er immer noch im Bauch. Er ist immer noch im Bauch vom Walfisch. Und was sagt er? Im Vers 7 zum Beispiel: Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Im Vers 10: Ich aber will mit Dankopfern, mein Gelübde will ich bezahlen dem Herrn, dass er mir geholfen hat. Was geholfen? Er ist immer noch im Walfisch. Er dankt dem Herrn, weil er im Gebet durchgerungen ist. Er hatte eine Begegnung im Bauch des Walfischs, im Gebet. Wie erquickend ist eine Begegnung mit dem lebendigen Gott im Gebet. Der Sieg kam, bevor er ausgespeit wurde. Er dankte schon: Herr, danke. Danke, dass du mich errettet hast. Ich aber will mit Dankopfern mein Gelübde will ich bezahlen dem Herrn, dass er mir geholfen hat. Hey, wer kennt das? Du bist verzagt, entmutigt, kraftlos, hoffnungslos. Du gehst zum Herrn im Gebet und innerhalb vom Gebet kommt die neue Kraft. Innerhalb vom Gebet kommt Dankbarkeit und neue Hoffnung. Wir müssen mehr beten 2023. Und wir müssen richtig beten. Richtig beten. Wie im Bauch des Walfisches. So müssten wir beten. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ihr kennt vielleicht Filme, wurde sicher schon sehr oft verfilmt. Aber was für eine Situation. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der wichtigsten Botschaft. Und sie ist bereits in Vers 1 und 2 zu finden von Kapitel 3. Nachdem Jona gerettet wurde, ans Land gespeit wurde, lesen wir in Kapitel 3, Vers 1, und es geschah das Wort des Herrn zum anderen Mal zu Jona und sprach, mache dich auf, gehe in die große Stadt Ninive und predige ihr die Predigt, die ich dir sage. Was bedeutet das? Du bist heute im Jahr 2023. Du hast eine zweite Chance. Du bekommst immer wieder eine zweite Chance. Du hast eine weitere Chance, das zu tun, was du 2022 nicht getan hast, obwohl du es hättest tun müssen. Du hast einen Auftrag bekommen in vielen Bereichen deinem Leben. Ich kenne nicht den Auftrag spezifisch für dich. Aber weißt du was? Das ist eine Geschichte von Hoffnung. Wir leben. Wir gehören dem Herrn. Du kannst alles nochmals machen. Es gibt eine zweite Chance. Du bist nicht verworfen. Du warst außerhalb der Gemeinschaft vom Herrn. Es gibt eine gute Nachricht. Es gibt einen Weg zurück. Der Herr hat nicht aufgehört, Chancen zu erteilen. Ja, jetzt so nach der 70. Chance. Ende aus. Wer da will? Wer will? Willst du zurück zum Herrn? Er gibt eine zweite Chance. Hast du einen Auftrag erfasst? Der Herr macht kein großes Ding und sagt, ich habe dir da schon mal einen Auftrag gegeben. Er kommt ins Land. Der Herr sagt, mache dich auf, geh in die große Stadt Ninive, predige die Predigt, die ich dir sage. Fertig. Immer das Gleiche. Du, Christ, hast ganz klar vom Wort was bekommen. Predige das Evangelium aller Kreaturen. Lehre sie halt in alles, was ich euch befohlen habe. Liebet euch untereinander, habt Liebe untereinander, ihr Männer, liebet eure Weiber. Ihr Weiber, seid euren Männern untertan. Seid dankbar in allen Dingen. Seid alle Zeit fröhlich. Du hast das alles bekommen, alles Neues Testament. Du hast versagt. Nicht zurückschauen. Aufstehen. Auftrag fassen, weiterziehen. Es geht weiter, es geht weiter. Du hast eine neue Chance. Ja, die Zeitzählung ist sowieso nicht relevant. Was soll's überhaupt? Gestern war 22, heute 23. Was soll's? Was soll's? Aber sei dir bewusst, du hast eine neue Chance. Jeden Morgen neue Chance. Solange wir hier sind, auf Erden, und wir werden nicht mehr lange sein. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist, der eine kleine Zeit währt. Danach aber verschwindet er. Der Herr kommt bald. Unsere Chancen sind jetzt. Wir gehen regelmäßig in die Stadt. Wir dürfen beobachten in den letzten Jahren, immer weniger Christen sind auf Evangelisation. Immer weniger Christen. Wir können sie an einer Hand aufzählen. Die regelmäßig rausgehen. Von allen Gemeinden in der Stadt St. Gallen sind es wenige außerhalb von uns, die immer wieder dort sind. Eine Handvoll. Was bedeutet das? Ja, es ist vorbei. Die Christen schlafen. Wir schlafen. Und es ist nahe. Es ist nahe der Moment, dass der Herr uns heimholen wird. Wir können noch wirken. Wir können noch wirken. Warum? Wegen uns? Nein. Wegen dem Herrn. Aber du hast den Auftrag bekommen. Wir müssen nicht den Rest lesen. Du kennst die Geschichte. Was passiert? Er geht hin in eine Stadt mit 120.000 Menschen und sie bekehren sich. Der König selber sagt, ihr sollt fasten und ihr sollt das predigen, was Jona predigt. Wie herrlich, dass Menschen Buße tun wegen einem Menschen, der den Auftrag gefasst hat und er war rebellisch. Und der Herr sagt, okay, du willst ein bisschen Tiefseebiologieunterricht. Wie sieht es da aus, oder? Im Innern vom Wal? Ist doch dem Herrn egal. Ist doch dem Herrn egal, was es braucht, um dich zu nutzen. Du sagst, ja, Herr kann mich nicht nutzen. Pass auf, pass auf. Er drückt da einen Knopf, dort eine Krankheitsdiagnose, dort etwas in der Familie. Und du sagst, Herr, mein Leben zerfällt, was soll ich tun? Ah, ich habe nur ein paar Knöpfe gedrückt. Jetzt hörst du zu. Mache dich auf, geh in die große Stadt, predige die Predigt, die ich dir sage. So einfach ist es. Der Herr ist nicht wütend. Der Herr, er erbittert sich nicht über unsere Fehler. Er vergibt und vergisst. Wer kann das? Der Herr kann es. Du sagst, du kommst zum Herrn und sagst, Herr, es tut mir leid, bitte vergib mir. Mach alles neu, wasch mich rein, lass mich wieder Gemeinschaft haben, lass mich wieder im Licht sein, wie du im Lichte bist. Und er macht's. Und was macht er danach? Ich erinnere an all das, was du falsch gemacht hast. Nein, so ist der Herr nicht. Er sagt, ich schaue nicht mehr zurück. Wir schauen vorwärts. Weiter geht's. Weiter geht's. Und das ist, denke ich, eine Geschichte von Hoffnung, dass es weitergeht. Dass es eine zweite Chance gibt. Der Herr nimmt den Auftrag nicht zurück. Oh, ich habe gesehen, du bist nicht tauglich. Du bist rebellisch. Hey, er gibt uns den Auftrag nicht wegen unserer Fähigkeiten. Er weiß, wie wir sind. Er kennt unsere Fehler. Er hat uns gerettet als Sünder, die nichts konnten. Und so ist es auch jetzt. Kinder Gottes, die nichts kennen. Einfach ihm anhangen, das sollen wir. Ich bin eigentlich am Ende. Bitte lass dich nicht entmutigen vom Zeitgeschehen, von den Dingen um uns. Lass dich nicht beeindrucken von den Dingen um uns, sondern, wie wir es gehört haben, nimm dieses Buch, lese es, lass es Teil von dir sein. Dass deine Gedanken immer da sich drehen und dass es in dir lebt. Und schau auf Jesus, weil Jesus ist wunderbar. Er gibt Freude, er gibt Hoffnung, er gibt neue Kraft. Und ich hoffe, dass wir uns von gewissen Dingen bekehren können, mehr Raum für Jesus geben, unseren Jona oder unsere Jonas über Bord schmeißen und den Weg mit dem Herrn gehen. Amen. Amen.